Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von 4 Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mit Vergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
Willkommen beim Familienrat-Podcast.
Hallo und guten Tag zum Familienrat mit Katja Saalfrank. Wir sind wieder da. Matze.
Guten Morgen, liebe Katja. Wie so ein Radiomoderator gerade gesprochen. Guten Morgen.
Genau.
Ich habe aber gerade mir eine Tafel Schokolade reingedrückt zum Frühstück.
Ach wirklich?
Naja, was manchmal, ich finde jetzt ist so langsam, es gibt, ich mache also keine Produktwerbung, aber es gibt Spekulatius-Schokolade von einer großen Marke und einer bekannten Marke. Und das ist wirklich, ich kann dann nicht aufhören, muss ich sagen.
Ja, die Zeit fängt ja auch wieder an jetzt.
Ja, und das ist so, ich finde, man weiß, dass Winter wird, also ich finde so ab September darf man Spekulatius essen.
Echt? Ab September schon?
Ab September schon, ja. Dann geht das, also 1. September ist so Spekulatius-Tag.
Echt, ich mache es immer ab Oktober und also nicht Spekulatius kommt bei mir tatsächlich ein bisschen später. Das finde ich schon so dermaßen auf weihnachtliche, adventliche Zeit zugehend.
Ist dann aber ab 1. Januar auch verboten, danach darf man auch nicht mehr. Aber ich finde das schon, Regeln genau. Müssen sein, auch bei Spekulatius.
Ja, aber du machst ja auch viel Sport, ne? Du läufst, glaube ich, immer, ne?
Ich laufe, ja, aber Fitness Trainer rollen jetzt mit den Augen natürlich. Spekulatius ist jetzt nicht gerade die gesunde Ernährung. Ist nicht im Baskars Ernährungskompass steht das nicht drin, dass man die essen sollte. Aber ich finde, das ist Gönnung.
Nein, alles in Maßen. Gönnung. Ja, genau. Gönnung. Ja, gönn dir. Genau. Ja, schade, dass wir nicht zusammensitzen, weil sonst hätte ich auch was abgekriegt. Jetzt habe nur Wasser hier stehen heute.
Ich auch. Also sonst sozusagen ist jetzt hier steht ja auch das traurige Wasser, aber nun ja. Katja, ich habe eine Frage mitgebracht, die ich dir einfach mal gleich mal vorlesen würde, oder?
Gerne,
ist das okay?
Mhm. Ja.
Die Frage wurde an familienrat@mitvergnügen.com geschickt und ihr könnt natürlich immer eure Fragen dahin schicken. Wie immer ändern wir den Namen und in dem Fall ist es ganz schön, dass diejenige, die uns die E-Mail geschickt hat, nämlich schon den Namen sozusagen mitgeliefert hat, unter denen sie angesprochen werden möchte. Das fand ich doch sehr, sehr gut.
Süß. Mhm. Zumal es meiner ist, ne?
Naja, eigentlich dann richtig, aber eigentlich, du bist ja genau. Schon die Katja eher, wie ich der Matze ja, bin stimmt. Und nicht der Matthias.
Genau. Ah ja, richtig, ja, sehr schön. Mhm.
Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Lego Duplo. Lego steht von Kleinkind an bei meinem Sohn schon mal ganz, ganz weit oben auf der Lieblingsspielzeugliste. Das ganze Kinderzimmer ist voll. Er kann sich wirklich stundenlang damit beschäftigen, entdeckt immer wieder neue Kombinations- und Spielmöglichkeiten, was ich großartig finde. Mit den neuen Sets von Lego Duplo, große Baustelle und Güterzug, ist der Kreativität und Abenteuerlust eurer Kinder keine Grenze gesetzt. Kleine Baumeister in ab 2 Jahren werden die Maschinen der großen Baustelle zum Zusammenbauen lieben. Ich bin mir ganz sicher, einen großen Bulldozer, einen Mini-Bulldozer gibt. Es gibt ein Kipplaster, ein Radlader und ein Kran mit sehr, sehr coolen Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen Rückziehmotor, Licht, Ton und eine Seilwinde. Die große Baustelle enthält sogar einen Imbissstand für die Mittagspause. Es gibt ein Toilettenhäuschen, da wird auch mitgedacht. Und 5 Bauarbeiter. Das ist ein super Geschenk für alle, die am liebsten baggern, buddeln und immer eine Schippe drauflegen wollen. Wenn eure Kinder lieber LokführerInnen spielen wollen, ist der Güterzug mit Push- und Go-Motor eine tolle Sache. Einfach anschieben und los geht die Fahrt. Mit verschiedenen Funktionen und liebevoll gestalteten Figuren gibt es immer neue Geschichten zu entdecken. Ihr legt die Funktionssteine einfach auf die Gleise und lasst den Zug hupen, stoppen, wenden, auftanken und beladet die Waggons mit dem großen beweglichen Kran. Die Lego Duplo Steine werden speziell für kleine Kinderhände entwickelt, um ein sicheres Spielen zu gewährleisten. Und das Tolle an Lego ist, dass es nicht nur die motorischen Fähigkeiten eurer Kinder fördert. Kreatives Spielen ist eine tolle Art, um ganz nebenbei auch geistige, emotionale und kognitive Entwicklung eurer Kinder zu unterstützen. Schaut einfach mal auf lego.com/duplo und entdeckt gemeinsam mit euren Kindern noch viele andere tolle Sets. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Lego Duplo. Und hier kommt die Frage. Ihr Lieben, ich habe einen 7-jährigen Sohn, der im Sommer eingeschult wurde. Gestern haben wir uns auf dem Spielplatz mit einer Kita-Freundin und Mutter verabredet und es war unverbindlich geplant, dass eventuell noch 2 andere Kinder aus der Kita-Gruppe dazukommen würden. Es kam dann nur ein weiteres Mädchen, was sehr schnell dazu führte, dass sich die beiden Mädchen zusammengeschlossen und allein spielen wollten und sie meinen Sohn ausgegrenzt haben, obwohl er mit beiden befreundet ist und vorher auch intensiv am Spiel zu zweit beteiligt war. Die beiden Mädchen gehen zusammen in eine Klasse und ihre Mütter hatten mir vorher erzählt, dass eine der beiden momentan selber sehr darunter leidet, von der anderen wegen einer anderen Freundin ausgegrenzt zu werden. Weil mein Sohn quasi Einzelkind ist, es gibt noch ein älteres Patchwork-Geschwister, die aber nie bei uns wohnen und schon studieren, ist mir schon öfters aufgefallen oder vielleicht vermute ich es auch nur, dass er sich bei Ausgrenzung besonders ausgeliefert fühlt, weil er dann allein ohne weitere Kindergesellschaft übrig bleibt. Außerdem aber ist mir aufgefallen, dass bei mir selbst Triggerpunkte berührt werden und dass es uns beteiligten Erwachsenen sehr schwer fällt, mit den Kindern konstruktiv ins Gespräch zu gehen, unabhängig davon, ob das eigene Kind gerade Opfer oder Täter ist. Wo ist Abgrenzung okay, weil jeder jede Freundschaften selber wählen können muss und man Liebe und Interesse nicht erzwingen kann? Und wo wird Abgrenzung gemein, weil sie zum Beispiel in der Schule auch Züge vom Mobbing haben kann und sehr verletzend wird? Wie kann man Kindern ein Gefühl und Kompass für diesen Unterschied geben? Ab wann lernen Kinder Sozialverhalten? Ist es noch zu früh für den Diskurs? Wie kann man die Verletzung auffangen, eher verbünden oder eher beschwichtigen und wertfrei formulieren? Und auch wenn ich selber die Kategorie eher nervig finde, würde mich Katjas Antwort interessieren. Ist das Ausgrenzen eher ein Mädchenthema und falls ja, warum? Wie kann ich als Mutter damit umgehen, wenn ich merke, dass auch ein eigener Film anspringt, um mich zu entspannen und fair zu bleiben? Fragen über Fragen, über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße, Katharina.
Genau. Ja, Fragen über Fragen, das ist ein gutes Stichwort, weil es hier wieder, also es berührt sehr viele spannende Fragen. Mhm. Und was mir besonders gut gefällt hier bei Katharina ist, dass sie schon für sich ein bisschen sortiert hat, ja. Auch ein bisschen im Konjunktiv die Überlegungen formuliert, ne? Also ihr fallen bestimmte Dinge auf, das formuliert sie ja ganz vorsichtig. Sie sagt dann, dass sie das Gefühl hat, ihr ist etwas aufgefallen oder sie vermutet etwas. Mhm. Ja, das finde ich total schön, weil es so, so offen dann auch noch bleibt eben ja. Für bestimmte Ideen. Ja, also ich habe hier mehrere Themen, die mir ins Herz springen. Also zum einen ist die Frage Abgrenzung, Ausgrenzung. Was ist was? Mhm. Dann fällt mir nochmal das Thema Mobbing auch auf. Also mhm. was ist Mobbing überhaupt? Ja, und dann so ein bisschen auch die Entwicklung in dieser Altersstufe, Gruppen und die Frage nach Sozialverhalten. Also das sind so die Bereiche, ja. Also Ausgrenzung, Abgrenzung, da ist vielleicht auch dann dieser Aspekt mit drin, dass man sich selbst getriggert fühlt und dass man Dinge vermutet, die vielleicht vor allen Dingen was mit Abgrenzung zu tun haben. Und man, weil die Ausgrenzung hat ja was mit einer Perspektive zu tun. Also außen, also sich draußen zu fühlen, ist ja dann schon sozusagen auch die Perspektive, dass man sich ausgegrenzt fühlt. Mhm. Während eine Abgrenzung erstmal heißt, ich stehe hier und du stehst da. Also ist in Verbindung mit mhm. etwas. Ne? Und also was ich dazu gerne sagen möchte, ist, dass es tatsächlich sein kann, dass ja, wenn Katharina dein Sohn Einzelkind ist, es gibt zwar noch ältere Patchwork-Geschwister, die aber nie bei euch gewohnt haben, berichtest du, ne, und schon studieren, dass du dann vermutest, dass da ein Schmerz irgendwie bei deinem Kind ist, weil eben es sich dann besonders ausgeliefert fühlt. Das würde ich gerne für dich nochmal wirklich in also würde ich dir gerne nochmal zurückgeben, dass du da nochmal ein bisschen drauf rumfühlst, hätte ich beinahe gesagt, oder reinfühlst, ja, weil das finde ich einen spannenden Aspekt, weil er kennt das ja trotzdem nicht. Also warum, also wie ist die Idee, wenn du jetzt hier sitzen würdest, würde ich dich fragen, wie kommst du auf diese Idee, dass er sich als Einzelkind besonders ausgeliefert fühlt, wenn er ohne Kindergesellschaft übrig bleibt? Weil er kennt, also für ihn ist es ja nicht übrig bleiben, sondern für ihn ist es ja der Zustand.
Ja, ist völlig normal. Mhm.
Ja, deswegen, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein eigener Punkt angetriggert irgendwie wird. Und du könntest da für dich auch deinen, also triggern ist ja auch immer schon so ein bisschen belegter Begriff. Also etwas, da wird etwas in dir angerührt, was vielleicht schon eine Überzeugung auch berührt oder vielleicht auch einen alten Schmerz berührt. Und da kannst du nochmal für dich ein Stückchen gucken. Was genau wird denn da angerührt? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Gab es Mobbing-Erfahrungen? Gab es eben die Erfahrung, übrig zu bleiben, sich ausgeliefert zu fühlen? Weil das sind jetzt alles erstmal so Bilder, die ich jetzt gar nicht so habe, wenn ich mir das anhöre, wie die Situation jetzt war, die jetzt dazu geführt hat, dass du diese Gedanken hattest.
Weil du sie nicht erfahren hast, sozusagen? Glaubst du, dass es daran liegt?
Na, weil sie im Außen erstmal, ich weiß nicht, ob du sie hast, die Gedanken, aber im Außen sehe ich ja erstmal keine Ausgrenzung, sondern es war einfach so, man ist verabredet und die beiden Kinder und dann haben drei Kinder sich aufgeteilt. Also ein Kind blieb quasi übrig und jetzt, das kann man ja sehr sachlich beschreiben und jetzt waren wir natürlich beide nicht dabei. Ne? Und trotzdem sagt jetzt Katharina an dieser Stelle, sie hat den Eindruck, dass ihr Sohn sich ausgeliefert gefühlt hat und sich besonders auch nicht gut gefühlt hat oder übrig geblieben ist. Mhm. Ja, und da ist jetzt die Frage, ist das ihre Interpretation, dass er sich ausgeliefert fühlt? Das stellt sie ja selbst auch in Frage, deswegen komme ich ja auch nochmal so drauf. Und da kann sie eben bei sich nochmal gucken, warum kommt sie zu dieser Interpretation? Ist das was in ihr entsteht oder gab es im Außen auch nochmal etwas, was ich jetzt vielleicht überhört habe oder was eben tatsächlich dazu geführt hat, dass sie denkt, oh, jetzt fühlt er sich aber ausgeliefert und übrig geblieben. Mhm. Weil das ja eigentlich ein Zustand ist, den er kennt, als Einzelkind alleine zu sein. Mhm. Was nicht heißt, dass er einsam ist. Mhm. Ja. So. Deswegen komme ich so dazu nochmal. Und also erstmal ist hier auch nochmal die Frage dann nach Opfer oder Täter. Das finde ich auch nochmal eine spannende Formulierung. Ja, außerdem ist mir aufgefallen, dass bei mir selbst Regelpunkte berührt werden und dass es uns Beteiligte, Erwachsene sehr schwer fällt, mit den Kindern konstruktiv ins Gespräch zu gehen, unabhängig davon, ob das eigene Kind gerade Opfer und Täter ist. Diesen Punkt, Katharina, würde ich dir auch gerne nochmal mitgeben, weil da ist ja eine ziemliche Bewertung drin. Ne? Also da ist ja schon drin, der eine ist Täter und du lässt dich sogar ein bisschen dazu hinreißen, die Ebene zu wechseln. Du bist gar nicht mehr auf der Beziehungsebene, sondern du bist auf einer juristischen Ebene. Ne? Da Täter, Opfer. Ja, und da geht's ja gar nicht darum, dass der eine Opfer ist oder der eine andere Täter. Auf der Ebene sind wir gar nicht. Sondern es hat etwas mit, tatsächlich glaube ich, an dem Punkt mit eigenem Schmerz zu tun, wo man sich ausgeliefert gefühlt hat und sich als Opfer unter Umständen gefühlt hat. Ja, in einer Beziehung oder in einer Gruppe mit mehreren Beziehungen, das weiß ich jetzt nicht. Da kannst du für dich nochmal hingucken. Mir ist nur wichtig, dass wir die Perspektive nochmal einnehmen, dass es hier bei Kindern geht es, also bei Kindern in dieser Konstellation, in diesem Alter geht es nicht um Opfer und Täter. Ja, sondern da geht es tatsächlich auch um Sozialverhalten und auch darum, Erfahrungen zu machen, weil die Frage ja auch ist, ja, wann machen die Kinder Sozialerfahrungen? Also wann findet soziales Lernen statt? Und das kann man ja gar nicht, also man kann ja das nicht wie eine Schulstunde anbieten, soziales Lernen, sondern das findet ja immer zu statt. Das hört gar nicht auf. Ja, und deswegen ist das natürlich eine Situation, die auch dazu führt, dass die Kinder Erfahrungen machen, sich ausprobieren. Und dass sie an dieser Stelle eben auch das ist ja wirklich auch prädestiniert, ne? Wenn die in die Schulen kommen, ist mit 7, ja, dann kommen die ja ganz klar in diese Wackelzahnpubertät, ja, in diese Phase rein, wo sie auch nochmal in einen ganz anderen Kosmos kommen, in ein ganz anderes Universum, wo sie auch ganz neue Erfahrungen machen mit Gruppen, wo sie ja auch so ein bisschen die Frage sich selbst stellen, wie viel darf ich sein? Und wie viel muss ich Teil der Gruppe sein, um auch noch ich sein zu dürfen?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also dieses, ja, als das ist ja genau das Spannende auch zwischen Verbindung und Autonomie, diesem Bedürfnis hin und her zu schwingen, also verbunden zu sein mit sich selbst, ja, mit mir zu sein und eben auch Teil einer Gruppe zu sein. Und das ist das Spannende, wenn Kinder in die Schule kommen, dass sie da auf dieser Ebene nochmal ganz neue Erfahrungen machen und dabei die Kinder zu begleiten und zwar wertfrei eben auch zu begleiten, ja, also nicht mit eigenen Anteilen da reinzugehen, mit eigenen Erfahrungen, ne? Ich habe hier dann auch gelesen, es kann auch in der, zum Beispiel, also es gibt jetzt nicht diese Situation, ne, sondern es gibt da die Idee von Mobbing, also auch Züge von Mobbing zu haben. Und Mobbing, also da müssen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen, Mobbing ist wirklich was ganz anderes. Also Mobbing ist ja etwas, was sich verfestigt. Also es ist ja nicht irgendwie mal so, man hat irgendwie einen Konflikt mal und dann macht man doofe Erfahrungen und wird mal ausgeschlossen, sondern Mobbing ist ein Konflikt, hat sich verfestigt. Und meistens ist es dann eine Person, die in eine langfristige Unterlegenheit gerät. Ja, das ist wirklich nochmal was ganz anderes, ja, als sich kurzfristig mal ausgeschlossen zu fühlen oder einen Konflikt auch miteinander zu haben. Ja.
Ich würde gerne einen Aspekt nochmal aufnehmen wollen. Mhm. Es ist, also manchmal hat man ja aber das Gefühl, das eigene Kind, und das hatte sie ja auch hier, ist gerade ausgegrenzt in so einer Situation. Mhm. Und manchmal sagt einem das Kind das auch, ne? Dass es sagt, oh Mama, Papa, ich darf nicht mitspielen, die lassen mich nicht mit. Also dass es so ein aus dieser eigenen Beobachtung, aus der eigenen Subjektivität rauskommt, sondern dass es nochmal sozusagen bestätigt wird. Wenn wir uns das jetzt mal direkt vorstellen, wie könnte man in so einer Situation damit umgehen? Also was würdest du dann empfehlen?
Ja, also auch hier nochmal, ich glaube nicht, dass es ein, also meine Erfahrung ist nicht, dass es ausschließlich ein Mädchenthema ist.
Ah ja,
sondern,
gut.
Mhm. Ja, das kann man vielleicht nochmal sagen, sondern meine Erfahrung ist, dass einfach Kinder bestimmte Erfahrungen miteinander machen, in bestimmten Konstellationen sich Erfahrungen sammeln, wie sie sich verhalten, dass sie sich ausprobieren und dass sie auch diese Kategorie, die wir ja haben, ja, wir haben ja eine bestimmte, da geht's ja auch um Werte und um Ethik, ne, also etwas Integratives zu haben in einer Gruppe. Und ich stelle mir das halt immer so vor, wie wenn wir auf eine Stehparty kommen oder so, ne, und dann wissen wir, wie wir uns verhalten. Wir holen Menschen, wenn es gut läuft, auch rein in unsere Gruppen. Wenn wir uns unterhalten haben, öffnen wir den Kreis für ein Paar oder für einen Menschen, der dazukommt. Und das sind ja auch Konventionen und sind letztlich Prozesse, die wir gelernt haben im Miteinander, im sozialen Miteinander. Und Kinder probieren sich da erstmal aus und haben auch noch nicht so vollumfänglich diese Möglichkeit für den Perspektivwechsel. Mhm. Also die sehen nicht, dass da sozusagen ein Kind kommt und fühlen jetzt nicht das, was das Kind fühlt, sondern sind oft erstmal bei den eigenen Interessen. Also ich spiele gerade und das ist ein schönes Spiel, was wir gerade spielen. Und dann sagen die eben, du darfst nicht mitspielen oder wir wollen nicht mit dir spielen. Und es heißt aber nicht, es ist nicht irgendwie, wenn Erwachsene auf einmal sich zusammenrotten und jemanden alleine draußen stehen lassen. Ja, deswegen finde ich, ist es eben wichtig, dass wir uns diese Prozesse auch klar machen und dass wir jetzt nicht mit so einer Wertekeule kommen und sagen, man muss aber immer alle mitspielen lassen, so, sondern dass wir eher das transparent machen, was vielleicht nicht so sichtbar ist. Also, dass die gerade schön miteinander spielen und dass es vielleicht gar nichts jetzt zu tun hat mit dem Kind, was jetzt ausgeschlossen ist, ja. Und trotzdem kann man auch immer wieder noch mal gucken, wenn man eben wertfrei ist und nicht seine eigenen schmerzhaften Erfahrungen vielleicht auch damit reinbringt und dann so eine Bewertung gleich auch darüber zieht, sondern dann zu sagen, du würdest gerne mitspielen, was hast denn schon probiert? Mhm. Ja, oder was würdest denn du gerne spielen? Würdest du gerne wirklich mitspielen oder willst du auch was anderes spielen? Also es ist ja, oft sind es ja sehr differenzierte Prozesse, ne? Dann hat das dritte Kind vielleicht irgendeine andere Idee, aber die anderen spielen und fühlen sich gestört und dann darf ich mitspielen. Dann haben die vielleicht die Idee, der kann nicht mitspielen oder dann haben die ein Rollenspiel, da müsste man jetzt eine dritte Figur erfinden, wollen sie vielleicht nicht, wie auch immer. Und dann, wenn man wertfrei ist, kann man das Kind, was im Außen sich fühlt, wenn es sich im Außen fühlt und wirklich auch den Wunsch hat, mitzuspielen, ein bisschen unterstützen, indem man erstmal was transparent macht, sagt, was spielen die denn? Aha, was hast du schon probiert, um dazuzukommen? Ja, und was haben die gesagt? Aha. Und dann auch zu gucken, ja, wie geht's dir denn damit? So. Und also ist eher ein bisschen zu entschleunigen und sich an die Seite des Kindes zu stellen und nicht so sehr, ja, wie soll ich sagen, jetzt so ein Gerechtigkeitsempfinden, ja, man muss aber mitspielen lassen, so, sondern eher bei diesen Prozessen zu begleiten, weil manchmal ist es ja einfach auch so. Manchmal ist es halt so, dass es vielleicht tatsächlich nicht passt. Das ist dann ungünstig, ja, und vielleicht haben wir Eltern das auch nicht gut bedacht. Also ich als Vierfachmutter habe mir sehr genau überlegt, wenn zum Beispiel Kinder vom Ältesten kamen, also Besucherkinder kamen, ja, was mache ich dann mit den anderen dreien? Mhm. Ja? Und so ist es eben auch, ne? Vielleicht, Katharina, überlegst du auch nochmal, ob das eine gute Konstellation ist, wenn du möchtest, dass dein Kind an dem Nachmittag auf jeden Fall einen Spielpartner hat, weil es ansonsten ein Einzelkind ist und du eben nicht möchtest, dass die Situation so ist, wie sie sonst auch ist, dann müsste nochmal die Verabredung vielleicht ein bisschen konkreter sein und ein bisschen verlässlicher sein. Ja.
Wie stehst du dazu, dass man in so einer Situation dann sagt, okay, dann spiele ich jetzt mit dir? Also, dass man einfach sagt, no, wollen wir beide dann einfach miteinander spielen?
Das könnte auch der dritte Schritt vorm ersten sein, weil man könnte ja erstmal überhaupt so ein bisschen fragen, was könntest du jetzt stattdessen machen? Mhm. So, ja. Ne? Also es könnte dann auch ein Vorschlag sein, aber ich finde es immer am allerbesten, wenn der Betroffene sozusagen selbst irgendwie was entwickelt und wenn das Kind sagt, Mama, können wir dann zusammen spielen, dann steht dem ja nichts im Wege, ne? Wenn man nicht gerade mit der anderen Mutter
Cappuccino trinkt.
Genau. Also das ist ja sowieso immer, finde ich, etwas, das man sich klar machen muss, wenn man Kinder hat, dass man eigentlich trotzdem ansprechbar sein sollte für die Kinder und eben nicht locker mit den Erwachsenen dann sich zurückziehen kann. Das ist ja auch oft so ein Irrtum, den man hat, weil man doch Ansprechpartner bleiben muss. Ja. Mhm.
Ich finde das ein super Blick, weil ich auch so ein alter, ja, aber alle müssen jetzt zusammen Gerechtigkeitsonkel meine zu sein. Und ich finde das aber auch gut, da nochmal so den Schritt zurückzumachen und die eigene Bewertung auszuschalten und zu sagen, ja, okay, jetzt gucken wir das mal ohne die Richterbrille an, sondern mit der man ist ja nicht vor Gericht gerade. Das ist, fand ich gut,
dass du das nochmal. Man ist nicht vor Gericht, ja, und es ist auch nicht die einzige Erfahrung, die Kinder machen. Auch das finde ich wichtig. Es wird viele Tage auf dem Spielplatz geben, es wird viele Momente geben, wo Kinder Erfahrungen in Gruppen machen können. Und natürlich, finde ich, kann man dann auch den Perspektiv wechseln. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil er jetzt siebenjähriger Sohn, ja, da ist der Perspektivwechsel, der beginnt da erst. Also zu fühlen, was ein anderer fühlt und zu fühlen, dass es nicht mein Gefühl ist, sondern das andere Gefühl. Also von dem anderen das Gefühl. Das ist ja ein sehr komplexer Vorgang. Und da kann man natürlich auch in der Begleitung dann, wenn die Kinder ein bisschen älter sind oder wenn das die zweite, dritte Situation ist, natürlich auch diese Perspektive mal eröffnen und zu sagen, Mensch, ich verstehe das, dass ihr jetzt zusammen spielen wollt. Ihr habt euch dauernd, wir haben uns so gefreut auf den Nachmittag. Gibt's denn gar keine Möglichkeit, dass ihr zu dritt was findet? Also ne, ich will, das eine schließt das andere gar nicht aus. Ich finde nur beide Perspektiven irgendwie wichtig, dass man auch erstmal wertschätzt, was ist eigentlich da und dann erst auch überlegt, macht es Sinn, dass man die Gruppe öffnet oder dass man da auch ein bisschen in Perspektivwechsel geht oder kann man auch erst nochmal gucken, ist das jetzt mein Gefühl, dass ich möchte, dass mein Kind integriert ist, weil ich es gerade nicht aushalten kann und mich erinnert fühle an etwas. Ja, also deswegen, das sind jetzt ja so ein paar Impulse, die wir dazu gegeben haben. Und Katharina hat ja quasi für sich selbst auch in dieser Mail schon ein bisschen gebrainstormt und hat für sich irgendwie auch verschiedene Perspektiven eingenommen. Deswegen vielleicht durften wir unsere jetzt in der Form nochmal dazugeben.
Also ich finde die total super. Also ich nehme die direkt mit, wenn ich das nächste Mal irgendwie auf dem Spielplatz bin und irgendwie denke, jetzt muss ich der große Richter Matze sein. Dann trinke ich lieber noch einen Cappuccino. Nein, fand ich für mich auch nochmal einen neuen Blick. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier Sachen nochmal so durch deinen Blick nochmal ganz neu mir angucken kann und das machst du immer sehr, sehr gut. Also
Dankeschön.
Katja.
Ja. Ja, dann würde ich jetzt Katharina quasi so entlassen auf den Spielplatz wieder.
Und ich auch, ich gehe auch auf den Spielplatz direkt.
Ja, sehr schön. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich.
Schreibt uns gern. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen und Eltern, die dann auch mal nicht weiter wissen. Das ist gar nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ihr mit euren Fragen nicht alleine bleibt und euch nicht zurückzieht, sondern in Austausch geht und im besten Falle natürlich an uns schreibt. Wir freuen uns auf eure Fragen.